Im Westen Nordirlands, genauer gesagt in Londonderry, gingen am 30. Januar 1972 15.000 Anhängerinnen und Anhänger der nordirischen Bürgerrechtsbewegung auf die Straße. Diese Bewegung machte sich für die Gleichbehandlung von nordirischen Katholiken gegenüber der protestantischen Bevölkerungsmehrheit stark.
The march began in an almost carnival atmosphere as thousands of people from the Bogside, Creggan and Brandywell districts gathered in a sports field on the Creggan estate before setting off on their illegal march around the Catholic districts on the west bank of the River Foyle.
Die Demonstration verlief anfangs friedlich, auch wenn sie zum damaligen Zeitpunkt illegal war, da der nordirische Premierminister aufgrund der angespannten Sicherheitssituation in Nordirland kurz zuvor jegliche Demonstration verboten hatte. Die 15.000 Demonstranten gingen trotzdem auf die Straße und protestierten vor allem für ein Ende der Internierungen, einer rechtsstaatlich fragwürdigen Praxis, die es den britischen Sicherheitskräften erlaubte, vermeintliche Paramilitärs ohne Anklage festhalten zu können. Als der Demonstrationszug eine Straßenblockade der Polizei erreichte, eskalierte die Situation. Demonstranten warfen Steine auf die Sicherheitskräfte. Diese reagierten mit Gummigeschossen, dem Einsatz von Tränengas und Wasserwerfern. Doch plötzlich geschah es.
This was a Sunday the people of Northern Ireland will not forget. In Londonderry, at least 13 people, civilians, were killed, shot to death by British soldiers.
Ohne jegliche Rechtfertigung öffneten die Soldaten des 1. Fallschirmjägerregiments mit scharfer Munition das Feuer auf unbewaffnete Zivilisten. Insgesamt töteten die britischen Soldaten 14 unschuldige Menschen. Unter den Opfern befanden sich 6 17-Jährige. Während des Kugelfeuers der britischen Truppen wollten sich einige der Opfer ergeben und wurden trotzdem von den Schützen ins Visier genommen und erschossen. Zitat: Geschossen hatten nur die Armee. Was mich am meisten entsetzte, war die Kaltblütigkeit der Fallschirmjäger. Sie lachten und machten makabere Witze, als die Menschen zu Boden gingen. Zitat Ende, wird der katholische Priester und spätere Bischof von Derry, Edward Daly, damals vom Spiegel zitiert. Ein katholischer Anwohner aus Londonderry äußerte sich am Montag nach den Ereignissen im irisch-öffentlich-rechtlichen Fernsehen und fasste damit die Gedanken seiner katholischen, nordirischen Mitbürgerinnen und Mitbürger stellvertretend wahrscheinlich sehr treffend zusammen.
Catholic Protestant English, eh? Should It should be just appalled, isn't the word? It's so terrible. I just can't express my feelings. I couldn't sleep last night. Any half-civilized person must have felt sick.
Das Grauen des Bloody Sundays ging um die Welt. Doch nicht nur das. Die Ereignisse des 30. Januar 1972 stellten eine Zäsur in der gewaltsamen Eskalation vor Ort dar und leiteten eine neue Phase des Blutvergießens in Nordirland ein. Insgesamt sollten über 3.500 Personen während des Nordirland-Konflikts von 1969 bis 2001 sterben. Und damit herzlich willkommen zu der ersten Episode meiner vierteiligen Podcast-Serie »Warum sich Nachbarn töten, der Nordirland-Konflikt und seine tiefen Wurzeln«. In diesem Format möchte ich mit euch gemeinsam auf den Verlauf des Nordirland-Konflikts blicken. Wie kam es zu einer gewaltsamen Eskalation dieser Größenordnung? Warum kam es dazu, dass Menschen buchstäblich ihre Nachbarn töteten? Wieso dauerte der Konflikt so lange an und konnte erst Ende der 1990er Jahre gelöst werden? Oder ist der Konflikt überhaupt gelöst? Wie sieht es aktuell in Nordirland aus? Hält der Frieden? Mit all diesen Fragen werden wir uns im Verlauf dieser Podcast-Serie beschäftigen und sie versuchen zu beantworten. Alle vier Episoden werden sich dabei chronologisch mit verschiedenen Zeitperioden des Konflikts befassen. Wir beginnen mit der Vorgeschichte und den Ereignissen bis zum Bloody Sunday 1972. Danach decken wir den Rest der 1970er Jahre ab, sprechen über gescheiterte Lösungsansätze, Margaret Thatcher und enden mit dem Hungerstreik 1981. In der dritten Folge sprechen wir über den langwierigen und holprigen Weg des Friedensprozesses, der in der Unterzeichnung des Karfreitagsabkommens 1998 kulminierte. Zum Schluss dieser Serie schauen wir auf die politischen Annäherungen nach dem Karfreitagsabkommen und die heutige Lage. Doch anfangen wollen wir, wie bereits erwähnt, mit der Vorgeschichte des Sonntags, der als Bloody Sunday in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Eins vorab, es ist unmöglich, einen geeigneten Einstieg für einen Podcast über den Nordirland-Konflikt zu finden. Denn bei jedem einzelnen Ereignis existiert immer eine Vorgeschichte, deren Wissen für ein Verständnis des jeweils Geschehenen unabdingbar ist. Doch irgendwo anfangen muss auch ich. Deshalb habe ich mich für den Bloody Sunday als Startpunkt entschieden, da die Geschehnisse dieses Tages einem deutschsprachigen Publikum wahrscheinlich am besten bekannt sind und man den Bloody Sunday am ehesten mit dem kleinen nordirischen Staat und dessen Jahrzehnte voller Blutvergießen verbindet. Fangen wir nun also an mit der Vorgeschichte des besagten Sonntags, dem 30. Januar 1972 in Londonderry. Beziehungsweise Derry. Und schon hier beginnt das zuvor beschriebene Problem mit der unabdingbaren Vorgeschichte im Nordirland-Konflikt. Denn schon der Name der Stadt, in der sich der Bloody Sunday abspielte, ist Quell von Trennung und ein bis in die Gegenwart strahlendes Mahnmal des anhaltenden Konflikts in der nordirischen Gesellschaft. Die Demonstranten, die Ende Januar 1972 auf der Straße waren und bei denen es sich vorwiegend um katholische Nordiren gehandelt hat, nennen ihre Stadt Derry. Bezeichnet man die Stadt jedoch in protestantischen Kreisen als Derry, so wird man selbst heutzutage noch schief angeschaut. Denn die protestantische Minderheit der Stadt verwendet den Namen Londonderry. Wie so häufig ist auch bei der Bezeichnung der Stadt Londonderry Sprache nur ein Symptom eines größeren Konflikts. Nordirland ist derjenige Teil der irischen Insel, der im Jahre 1972 genauso wie auch noch heute zum Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland gehört. Dahingegen ist die Republik Irland, die die restlichen 5/6 der irischen Insel umfasst, seit 1921 unabhängig. Um einen groben ersten Überblick über die geschichtliche Vergangenheit Nordirlands zu ermöglichen, hören wir uns mal kurz an, wie der Schweizer Rundfunk im Jahre 1976 seinem Publikum die Teilung Irlands erklärt hat.
In Irland selber leben heute nur 4 Millionen Menschen. 2,5 Millionen leben in der katholischen Republik Eire. 1,5 Millionen im vorwiegend protestantischen Nordirland Ulster. Allerdings stellen die Protestanten in Ulster nur eine knappe Zweidrittelsmehrheit. 34% der Bevölkerung sind katholisch.
Also, während in der Republik Irland oder auf irisch-gälisch Eire hauptsächlich römisch-katholische Christen leben, wurden bei der Staatsgründung Nordirlands im Jahre 1921 die Grenzen des Landes explizit mit dem Ziel gezogen, eine mehrheitlich unionistische und damit protestantische Gesellschaft zu schaffen. Bei Unionisten handelt es sich begrifflich um Verfechter der Union Großbritanniens mit Nordirland. Unionisten sind nicht ausschließlich, aber zum überwiegenden Teil protestantisch. Wie vom Schweizer Fernsehen erklärt, waren die katholischen Nordiren, die sich weniger mit Großbritannien, sondern eher mit der Republik Irland identifizieren, zur Staatsgründung 1921 mit einem Anteil von gut einem Drittel eine klare und politisch gewollte Minderheit in Nordirland. Anfang der 1970er Jahre nahm sowohl der Anteil sich bekennender Protestanten sowie sich bekennender Katholiken ab, die Protestanten blieben jedoch weiterhin in der Mehrheit. Bei den nordirischen Protestanten handelt es sich häufig um die Nachfahren von englischen und schottischen Protestanten, die im 16. und 17. Jahrhundert von der englischen Krone in Siedlerkolonien auf der irischen Insel angesiedelt worden sind. Dieser ethnische Siedlerkolonialismus wurde damals aus geostrategischen Gründen von der englischen Krone betrieben. Die englische Krone wollte verhindern, dass eine irische Insel außerhalb englischer Kontrolle ein militärisch nutzbarer Hinterhof für Englands Feinde werden könnte. Am intensivsten und erfolgreichsten wurde die nordöstliche irische Provinz Ulster besiedelt. Die Grenzen des heutigen Nordirlands ähneln nicht zufälligerweise denen der Provinz Ulster. Auch deshalb verwenden viele nordirische Unionisten und auch manche britische Medienhäuser den Namen Ulster als Synonym für Nordirland. Dies ist allerdings faktisch falsch, da nur 6 der 9 Grafschaften Ulsters auch zu Nordirland gehören. Die 3 Grafschaften Donegal, Cavan und Monaghan sind zwar Teil der Provinz Ulsters, gehören allerdings nicht zu Nordirland, sondern zur Republik Irland. Da diese 3 Grafschaften mehrheitlich katholisch waren, hätten sie die numerische protestantische Überlegenheit im neu geschaffenen nordirischen Staat verringert. Dies hätte die Existenzgrundlage Nordirlands gefährdet. Folglich wurden sie gezielt nicht Bestandteil des nordirischen Staats. So viel zu diesem kurzen Exkurs in die irisch-nordirische Geschichte. Springen wir nun aber wieder zurück in die späten 1960er und frühen 1970er Jahre. Politisch standen damals viele Gesellschaften unter dem Eindruck der 68er-Bewegung. In den Vereinigten Staaten von Amerika protestierte die Bürgerrechtsbewegung gegen den Vietnamkrieg und vor allem auch gegen die Diskriminierung von Afroamerikanern. Im Oktober desselben Jahres entstand während der Olympischen Siegerehrung im 200-Meter-Lauf das ikonische Bild, in dem Goldmedaillist Tommy Smith und Bronzesieger John Carlos ihre Fäuste in den Nachthimmel von Mexiko-Stadt streckten. Der Black Power Salute ging als Geste der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung um die Welt.
The right glove that I wore on my right hand signified the power within Black America.
Auch in Westdeutschland wurde protestiert. Dabei ging es unter anderem um die Aufarbeitung des Nationalsozialismus, die Notwendigkeit von gesellschaftlichen Veränderungen, beispielsweise in der Sexualmoral und der Erziehung. Es ging um den Einfluss des Axel Springer Verlags, die Bekämpfung der Notstandsgesetze, aber auch um das große Ganze der Systemfrage, wie es Vordenker Rudi Dutschke damals zusammenfasste.
Macht hat ein Springer, Macht hat ein Konzern. In dem Augenblick, wo Arbeiterkontrolle über die Fabriken stattfindet, Selbstverwaltung der Produzenten über ihre Produkte, Kontrolle der Bürokratie durch die Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, in dem Augenblick verschwindet das Problem der Macht.
Diese transnationale Bewegung machte auch vor Nordirland nicht Halt. Gerade hier boten die gesellschaftlichen, politischen und sozioökonomischen Missstände eine Mischung an solch offensichtlichen Zündstoffen, dass ein Überschwappen der internationalen Bürgerrechtsbewegung auf den nördlichen Teil der irischen Insel nahezu unabdingbar war. In Nordirland wurden Katholiken systematisch benachteiligt. So war beispielsweise der Arbeitsmarkt stark segregiert und bevorzugte Protestanten. 1971 waren 17,3% der katholischen Männer arbeitslos, bei Protestanten belief sich dieser Wert nur auf 6,6%. Die Belfaster Werften, der größte Arbeitgeber der Stadt, hatten eine Arbeiterschaft angestellt, die zu 95% aus Protestanten bestand. Auch vor der Polizei machte die protestantische Vormachtstellung keinen Halt. Die Royal Ulster Constabulary, kurz RUC, wurde zu überragendem Anteil aus Protestanten rekrutiert. 1992 waren lediglich 8% der aktiven Truppe katholisch. Es ist davon auszugehen, dass dieser Wert während der Jahre zuvor noch geringer war. Die Ulster Special Constabulary, eine staatliche, quasi militärische Spezialeinheit, die noch bis 1970 Bestand hatte, bestand ausschließlich aus Protestanten. Gerade in Londonderry kam die Diskriminierung im Hinblick auf die politische Teilhabe am deutlichsten zum Vorschein. Ein Beispiel. Obwohl 1961 rund 36.000 Katholiken und nur 17.000 Protestanten in Londonderry lebten, kam es bei den Wahlen regelmäßig zu protestantischen Mehrheiten. Dies lag an einer perfiden Wahlkreisziehung, dem sogenannten Gerrymandering, das Protestanten politisch bevorzugte. Darüber hinaus wurde noch nach einem veralteten Wahlsystem gewählt, das Hausbesitzer und Gewerbebetreibende bevorzugte. Die Rundschau des Schweizer Rundfunks vom 8. Januar 1969 erklärte das damalige Wahlsystem und die Auswirkungen auf die Vergabe von Wohnraum an dem Beispiel einer katholischen Familie, die gegen ihren Willen weiterhin in einer sehr heruntergekommenen Wohnung hausen musste.
In dieser Wohnung leben 4 Erwachsene und 3 Kinder. Seit 15 Jahren wollen sie umziehen, aber sie bekommen keine neue Wohnung. So wie Sie warten 4.000 Familien in der Stadt. Und Ihre Aussichten sind gering, weil Sie Katholiken sind. Indem man Ihnen nämlich das Wohnrecht beschränkt, verwehrt man Ihnen das Recht, katholische Abgeordnete ins Gemeindeparlament zu wählen. Denn nur wer eine Wohnung hat, besitzt eine Stimme in der Gemeindewahl. Wer ein Gewerbe betreibt, hat sogar mehrere Stimmen. Eine für je 100 Franken Gemeindesteuer. Aufgrund dieses altertümlichen Wahlgesetzes haben viele Einwohner Londonderrys bis zu 20 Stimmen und 8.000 Einwohner haben gar keine.
Auch wenn ich bis jetzt viel über das konträre Gegenüberstehen von Protestanten und Katholiken gesprochen habe und damit eine rein religiöse Konfliktdimension impliziert habe, ist jedoch wichtig zu verstehen, dass Religion nur eine Ebene des vielschichtigen Konflikts ist. Die Hauptkonfliktlinie ist von ethnopolitischer Natur. Anders gesagt, in Nordirland gibt es 2 ethnonationale Gemeinschaften, die aufgrund ihrer Abstammung, aufgrund von Identität, Stiften, Erzählung und eben auch, aber nicht ausschließlich, aufgrund ihrer Religion einen nationalstaatlichen Selbstbestimmungsanspruch formulieren. In Nordirland heißt das konkret: Unionisten identifizieren sich mit Hinweis auf ihre britische Herkunft als eine sozial und ethnisch distinkte Gruppe. Dahingegen verstehen sich Katholiken meist als irisch und betrachten die Union aus Nordirland und Großbritannien als Überbleibsel des britischen Kolonialismus und ultimativ als das letzte Hindernis hin zu einer geeinten, unabhängigen und selbstbestimmten irischen Nation. Deshalb werden katholische Nordiren, die sich eine Annäherung an die Republik Irland und ultimativ eine Wiedervereinigung wünschen, auch Nationalisten oder Republikaner genannt. Nationalisten sind typischerweise gemäßigter, während Republikaner üblicherweise radikalere Positionen vertreten. Religion ist dabei einfach eine klare Trennlinie zwischen 2 Gesellschaftsgruppen mit unterschiedlichen Identitäten und widerstrebenden Zielen. Religion ist also vielmehr Symptom als Ursache des Konflikts. Aber zurück zu der Situation Ende der 1960er bzw. Anfang der 1970er Jahre. Die nordirischen Katholiken begannen ihren Diskriminierungserfahrungen nicht mehr nur mit einer Art schier hoffnungsloser Antagonismus zu begegnen, sondern eine aktivere Form der Selbstachtung zu entwickeln, wie es ein zeitgenössischer Beobachter zusammenfasste. Unter dem Eindruck dieses Sinneswandels entstand 1967 die nordirische Bürgerrechtsbewegung, die Northern Ireland Civil Rights Association, kurz NICRA. Dieser Gruppierung ging es jedoch bewusst nicht darum, die ganz große Systemfrage zu stellen. Sie protestierte nicht gegen die Existenz Nordirlands bzw. für eine Wiedervereinigung Irlands. Die NICRA war wesentlich pragmatischer. Ihr ging es um die damals aktuelle Situation der nordirischen Katholiken. Das Motto lautete Class War, not Creed War, also Klassenkampf statt Glaubenskonflikt. Deshalb hatte die Bürgerrechtsbewegung für den 5. Oktober 1968 bewusst einen Protestzug außerhalb rein katholischer Siedlungen in Londonderry geplant. Als die Polizei den Marsch verbot, liefen die Bürgerrechtsdemonstranten einfach trotzdem los. Daraufhin wurde sie brutal von der RUC niedergeschlagen. Das Ganze wurde von Journalisten auf Film festgehalten. Dadurch erreichte der Konflikt in Nordirland erstmals eine größere internationale Aufmerksamkeit. Die Botschaft der Bürgerrechtsbewegung um John Hume war simpel.
The aim of the civil rights movement is a very simple one. Simply equal rights for all citizens in this state. This would appear to be an unnecessary aim in most countries. It's very necessary here.
Den Namen John Hume könnt ihr euch schon einmal für später merken. Auch wenn die NICRA mit ihren Forderungen nach Gleichberechtigung für katholische Arbeiter versucht hatte, sich bewusst transkonfessionell zu organisieren, waren ihre Forderungen nichtsdestotrotz unweigerlich Teil eines Nullsummenspiels und konnten somit nur auf Kosten der Protestanten umgesetzt werden. Zumindest wurde dies von signifikanten Teilen der protestantischen Arbeiterschaft so aufgefasst. Denn jeder Abbau von antikatholischen Diskriminierung bedeutete, dass auf protestantischer Seite Privilegien abgegeben werden mussten. Protestantische Hardliner wie der Priester und politische Demagoge Ian Paisley zeigten, geblendet von ihrem Hass auf Katholiken, keine Mühe Annäherungsbereitschaft. Im Gegenteil.
There's no merit whatsoever in the case in regard to discrimination, because it's the Protestants that are discriminated against. For instance, in the local newspaper here, the Belfast Telegraph, they refuse my Sunday evening advert, but they'll not refuse an advert from a Roman Catholic Church.
Es stand also aus der jeweils eigenen Sicht für beide Seiten, Katholiken und Protestanten, viel auf dem Spiel. Am 4. Januar 1969 begann die Situation allmählich zu eskalieren. Eine Demonstration von People's Democracy, einem studentisch und sozialistisch geprägten Ableger der nordirischen Bürgerrechtsbewegung, wurde von loyalistischen Protestanten in einen Hinterhalt gelockt. An der Burntollet-Brücke nahe Londonderry kam es daraufhin zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den Demonstranten und den Loyalisten. Das Brisante: unter den protestantischen Angreifern haben sich Mitglieder der Ulster Special Constabulary, also der staatlichen, quasi-militärischen Spezialeinheit, außer Dienst befunden. Die Royal Ulster Constabulary, kurz IUC, vor Ort griff nur halbherzig ein. Im Juli desselben Jahres starben mit dem Rentner Francis McCloskey und dem Familienvater Samuel Daveney zwei katholische Zivilisten nach Schlagstockeinsätzen der IUC. Sie gelten als die ersten Opfer des modernen Nordirland-Konflikts. Beide Personen waren an den jeweiligen Krawallen, die die Polizeieinsätze auslösten, nicht beteiligt. Am 12. August eskalierte die Lage dann vollständig. In dieser angespannten Gesamtsituation veranstaltete der protestantische Apprentice Boys Orden eine Parade in Londonderry. Das Ende der katholischen Belagerung Londonderrys 1689 zu feiern. Die Route verlief über eine Straße, die an den Bogside-Bezirk, ein katholisches Arbeiterviertel, angrenzt. Diese Routenplanung wurde von den Bewohnern des Bogside-Viertels als Provokation verstanden. Wie zu erwarten, flogen Steine aus der Bogside, um die Apprentice-Boys-Parade zu stoppen. Die RUC reagierte und versuchte, das verbarrikadierte Viertel zu stürmen. Dabei verwendete die Polizei Tränengas, Wasserwerfer und gepanzerte Fahrzeuge. Die Unruhestifter aus der Bogside verteidigten sich mit Steinen und Brandbomben. Die Situation spitzte sich zu und entwickelte sich zu einem regelrechten Aufstand. Sowohl die RUC als auch die Ulster Special Constabulary schafften es nicht, die Oberhand über die Situation zu erlangen. Signifikante Teile Londonderrys wurden von den Aufständischen erfolgreich verteidigt und konnten nicht von den nordirischen Sicherheitskräften zurückerobert werden. Wenn es die Sicherheitskräfte dann doch mal vollbrachten, Teile der Barrikaden zu durchbrechen, folgten ihnen häufig protestantische Mobs, die in dem katholischen Viertel wüteten und beispielsweise Glasscheiben einschlugen. Nach einem Tag des erfolgreichen Aufstands in der Bogside meldete sich Jack Lynch, Taoiseach, also der Premierminister der Republik Irland, zu Wort. Er forderte die britische Regierung dazu auf, die Polizeiattacken auf die katholischen Bewohner zu stoppen. Darüber hinaus befürwortete er den Einsatz von UN-Blauhelmtruppen. Zeitgleich ließ Lynch Feldlazarette an der inneririschen Grenze errichten. Am dritten Tag des Aufruhrs musste sich der nordirische Polizeiapparat geschlagen geben. Der nordirische Premierminister James Chichester Clark forderte in einem beispiellosen Akt die Hilfe des britischen Militärs an. Nach der Ankunft des Militärs in Nordirland stürmte dieses die Blockaden allerdings nicht und wich der direkten Konfrontation mit der katholischen Bevölkerung aus. Deshalb wurde das Militär von den meisten katholischen Bewohnern als neutrale Instanz sehr herzlich willkommen geheißen.
I'm very pleased that they are here, because if they hadn't been here, I wouldn't have been here. It was a terrible time we had those two nights. Terrible.
And you feel safer now?
Certainly, I do feel quite happy about it. Quite happy about it. I was up with the soldiers the first one Sunday morning they were here. 5 o'clock in the morning.
You went to see them?
I went up and gave them their tea, their breakfast.
Teile der Bogside sollten bis 1972 No-Go-Areas bleiben, die mit Barrikaden gesichert waren und de facto außerhalb des staatlichen Gewaltmonopols lagen. Es entstand der Mythos von Free Derry, einem nationalistischen Derry, das zwar geografisch in Nordirland lag, politisch jedoch nicht mehr. In anderen Teilen Nordirlands kam es zu Sympathiebekundungen mit den Aufständischen der Bogside. In Belfast wurden sich solidarisierende katholische Arbeiterviertel von der RUC gestürmt. Auch hier folgten der Polizei protestantische Mobs, die insgesamt 150 katholische Häuser niederbrannten. Sowohl das frisch entsandte britische Militär als auch die traditionellen paramilitärischen Verteidiger katholischer Viertel, die Kämpfer der irisch-republikanischen Armee, kurz IRA, schafften es nicht, die katholischen Bewohner und deren Häuser zu beschützen. Um derartige Krawalle und ein Aufschaukeln der Gewalt zwischen den rivalisierenden Vierteln in Zukunft besser verhindern zu können, wurden vor allem in Belfast meterhohe Zäune zwischen katholischen und protestantischen Vierteln errichtet. Viele dieser sogenannten Friedenslinien stehen noch heute. Der Kampf um die Bauxite in Londonderry und die landesweiten Unruhen werden häufig als Startpunkt des modernen Nordirland-Konflikts bezeichnet. Als Startpunkt eines Konflikts, der in seinem über 30 Jahre langen Verlauf mehr als 3.500 Opfer fordern sollte. Die Unruhen in der Bauxite und in weiten Teilen des katholischen Nordirlands sowie die politischen Reaktionen darauf waren sehr einschneidende Ereignisse. Einerseits stellte die Übersendung britischer Militärtruppen eine Kapitulation des nordirischen Sicherheitsstabs vor den Aufständischen in Londonderry dar. Die britische Regierung um Labour-Premierminister Harold Wilson und seinen Innenminister war nur sehr widerwillig zu der Entsendung des Militärs bereit. Im Gegenzug erhielt London wesentlich mehr direkten Einfluss auf die Politik vor Ort in Nordirland. Zweitens war eine Polizeireform vonnöten. Der Polizeichef wurde ausgetauscht, die RUC reformiert und die Ulster Special Constabulary abgeschafft. Drittens bedeuteten die Äußerungen des irischen Taoiseachs einen Wandel in der Politik der Republik Irlands im Hinblick auf die Lage im Norden. Die Republik würde sich fortan zwar nicht aktiv einmischen, allerdings schaute sie im Hinblick auf das Leiden der nationalistischen Gemeinschaft im Norden nicht mehr tatenlos zu. Somit wurde auch die Republik Irland eine Akteurin im Nordirland-Konflikt und sollte dies dauerhaft bleiben. Mit diesem Maßnahmenkatalog und politischen Reformen wie der Einführung von Forderungen der nordirischen Bürgerrechtsbewegung wie Run Man, Run Vote versuchten die nordirische und die britische Regierung die Lage zu deeskalieren. Doch sie blieben erfolglos. Die anfänglich neutrale, ja teilweise sogar positive Beziehung zwischen der britischen Armee und der katholischen Gemeinschaft in Nordirland verschlechterte sich dramatisch. Im Juli 1970 wurden im katholischen Viertel um die Falls Road in West Belfast Ausgangssperren verhängt. Im Zuge derer kam es zu Hausdurchsuchungen durch die britische Armee, bei denen 4 Zivilisten zu Tode kamen. Keiner dieser Opfer hatte Verbindung zu den Paramilitärs der IRA. Auch die Situation zwischen republikanischen und loyalistischen paramilitärischen Kämpfern eskalierte und forderte auf beiden Seiten Opfer. Im Juli 1971 wurden 3 schottische Soldaten der britischen Armee außer Dienst von der provisorischen IRA ermordet. Bei 2 der Opfer handelte es sich um 17- und 18-jährige Brüder. Das junge Alter und die Tatsache, dass die Soldaten außer Dienst ermordet wurden, führte zu großer Anteilnahme in weiten Teilen des Vereinigten Königreichs. Und die Morde veränderten auch die Stimmung in der britischen Armee.
It was perhaps not surprising, though not excusable, that when soldiers from the same regiment as the men murdered in March made arrests in May 1971, their methods should have been as rough as they were.
Im August 1971 führte der nordirische Premierminister Brian Faulkner die Praxis von Massenverhaftung und Internierung ein.
And the Prime Minister Brian Faulkner, who was also Minister for Home Affairs, took action accordingly.
I have had to conclude that the ordinary law cannot deal comprehensively or quickly enough with such ruthless viciousness.
Unter Internierung versteht man die Praxis, Verdächtige ohne ein Gerichtsverfahren zu inhaftieren. In der Haft wurden die Gefangenen unter anderem bewusstem Essens- und Schlafentzug ausgesetzt. Dass diese Verfahren gegen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit verstoßen, erklärt sich von selbst. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte befand dieses Vorgehen nachträglich als, Zitat, unmenschlich und erniedrigend, Zitat Ende. Bis Dezember 1975 sollten 2000 Menschen interniert werden. Nur 100 davon waren Loyalisten. Die Internierungspraxis zielte also überdurchschnittlich auf Nationalisten ab. Inwieweit Faulkner mit diesen brutalen Maßnahmen Stärke demonstrieren wollte oder es eine letzte Verzweiflungstat aus seiner Position der Schwäche war, werden wir wohl nie erfahren. Erwartbar waren jedoch der darauf folgende Aufschrei und die vehemente Ablehnung dieser Praxis durch die nationalistische Gemeinschaft.
And once again, this had the exact same effect of reinforcing Catholic support behind the IRA and allowed the IRA the opportunity to set themselves up as defenders of the Catholic community. And it was out of that response which we are now unfortunately faced with this terrible campaign of terror which has slaughtered many innocent people, men and women in Northern Ireland.
Die Social Democratic and Labour Party, kurz SDLP, eine sozialdemokratische und gemäßigt nationalistische Partei, die nur knapp ein Jahr zuvor unter anderem von John Hume gegründet wurde, rief aus Protest gegen die Internierungspolitik zu zivilen Ungehorsam auf. Die SDLP zog sich von einigen öffentlichen Ämtern zurück. Es kam zu groß angelegten Arbeits- und Mietzahlungsstreiks. Die Gewalt ebbte nicht ab. Im Gegenteil. Anfang Dezember 1971 starben 15 katholische Zivilisten nach einem Bombenanschlag der Ulster Volunteer Force, kurz UVF, einem loyalistischen Paramilitär. Keine zwei Wochen später wird mit dem unionistischen Senator John Barnhill der erste Politiker im Verlauf des Nordirland-Konflikts getötet. Die Täter gehören der offiziellen IRA an. Und damit sind wir nun wieder am 30. Januar 1972 angekommen, dem Tag, der ja eigentlich der Aufhänger dieser Episode ist. Tatsächlich war alles, was ich euch bis jetzt erzählt habe, nur ein notwendiger Prolog, um die Geschehnisse des Bloody Sundays zu verstehen. Die zwei Namen für Londonderry bzw. Derry, die Teilung Irlands, die Schaffung eines mehrheitlich protestantischen Staats im Norden, die 68er-Bewegung, die Diskriminierung gegen Katholiken, die Rolle der RUC, die Unruhen in der Bogside, die Entsendung der britischen Armee, der spätere Ansehensverlust der britischen Armee in der katholischen Bevölkerung und Faulkners Internierungspraxis. Das alles ist wichtig, um die Tragweite davon erfassen zu können, was sich Ende Januar 1972 auf den Straßen Londonderrys ereignet hat. Nachdem die furchtbaren Geschehnisse des Bloody Sundays in dem sogenannten Savile Report über einen Zeitraum von insgesamt 12 Jahren aufgearbeitet und untersucht worden sind, entschuldigte sich der damalige britische Premierminister David Cameron im Jahr 2010 bei den Hinterbliebenen der Opfer.
What happened on Bloody Sunday was both unjustified and unjustifiable. It was wrong.
Der Bloody Sunday sollte weltweit als wahrscheinlich das prominenteste Ereignis des blutigen Nordirland-Konflikts in die kollektive Erinnerung eingehen. Diese internationale Anteilnahme und auch die spätere Aufklärung wären wahrscheinlich nicht möglich gewesen, wenn es einen Mann nicht gegeben hätte. Gil Perez, einen französischen Fotografen. Er fing das Unrecht, das die britischen Fallschirmjäger an diesem Tag begangen, auf Kamera ein. Perez schoss Bilder, die um die Welt gehen sollten. Auf ihnen ist zum Beispiel zu erkennen, dass einigen der unschuldigen Opfer in den Rücken geschossen worden ist. Ebenfalls dokumentierten seine Bilder, wie britische Soldaten im Nachhinein Nagelbomben in die Taschen von getöteten Demonstranten steckten, um sie so vorsätzlich und fälschlicherweise als Paramilitärs zu denunzieren. Auf diese Bilder folgte prompt eine entrüstete Reaktion aus Dublin. Jack Lynch, der irische Taoiseach, meldete sich per Fernsehansprache zu Wort. Er forderte die britische Regierung dazu auf, britische Soldaten aus Londonderry und anderen nordirischen Gebieten mit hohen katholischen Anwohnerzahlen abzuziehen, die Schikanierung gegen die katholische Minderheit zu beenden und die Praxis der Internierung ohne Anklage einzustellen.
The government have called for the immediate withdrawal of British troops from Derry and from other areas in the north where there is a high concentration of Catholic homes. We have called too for the cessation of the harassment of the minority in the north. We have called for the end of internment without trial, which is recognized by almost every observer to have been a disastrous mistake.
Die Empörung in der Republik Irland war groß. In Dublin wurde die britische Botschaft niedergebrannt. Die irische Polizei schaute nur tatenlos zu. Auch in Bonn musste die britische Botschaft verstärkt beschützt werden. Die größten Profiteure der Gräueltaten des britischen Militärs waren die paramilitärischen Terroristen der IRA. Gerry Adams, ein bedeutsamer irisch-republikanischer Politiker in Nordirland und mutmaßliches Mitglied der IRA-Führungsriege, notierte dazu in seinen Memoiren, Zitat, Geld, Waffen und Rekruten fluteten in die IRA, Zitat Ende. Die allgemeine Stimmung in der nordirisch-katholischen Minderheit wurde also militanter. Oder bedienen wir uns der Wortwahl von Lord Saville, dem Autor des nach ihm benannten Regierungsreports zum Bloody Sunday. Zitat: Die Geschehnisse des Bloody Sundays haben die provisorische IRA gestärkt, die Missgunst der nationalistischen Gemeinschaft und deren Feindseligkeit gegenüber der Armee erhöht, sowie den gewaltsamen Konflikt der folgenden Jahre verschärft. Zitat Ende. Die Vergeltung der IRA war blutig. Im Februar tötete die offizielle IRA bei einem Autobombenanschlag auf den Truppenstandort im englischen Aldershot 6 Zivilisten und einen katholischen Militärgeistlichen. Im März startete mutmaßlich die provisorische IRA eine Bombenattacke auf ein Restaurant in der Belfaster Innenstadt. 2 Zivilisten starben. 130 wurden verletzt. Noch im selben Monat zündete die provisorische IRA eine Autobombe auf der Donegal Street in Belfast. 4 Zivilisten, 2 Polizisten und ein Militärangehöriger wurden getötet. 148 Menschen wurden verletzt. Damit sind wir nun beim Ende der heutigen Episode angekommen. Wir haben gesehen, dass der Nordirland-Konflikt keineswegs in einem luftleeren Vakuum entstanden ist. Ganz im Gegenteil. Nordirland war seit seiner Gründung als ein Staat mit protestantischer Vorherrschaft angelegt. Die katholische Minderheit wurde systematisch benachteiligt. Ob in Fragen des Wahlrechts, des Wohnraums im Hinblick auf Arbeitsplätze oder die Repräsentanz im Staatsapparat. Überall wurden Protestanten auf Kosten von Katholiken bevorzugt. Doch ein solcher Unterdrückungszustand kann nicht dauerhaft aufrechterhalten werden. Mit dem Aufkommen der internationalen 68er-Bewegung formte sich auch in Nordirland eine Bürgerrechtsbewegung, die ihre Anliegen lautstark auf der Straße vertrat. Doch durch eine parteiische Polizei, einflussreiche Vertreter von Partikularinteressen und eine allgemeine angespannte Situation zwischen zwei rivalisierenden ethnonationalen Teilen in einem gemeinsamen Land eskalierte die Situation mit dem Kampf um die Bauxite und dessen Nachspiel. Mit der menschenunwürdigen Internierungspraxis ohne Anklage und dem Massaker vom Bloody Sunday schafften die britischen Sicherheitskräfte ein Klima, in dem ein Erstarken der terroristischen Paramilitärs, der IRA und deren Pendant auf der protestantischen Seite fast unausweichlich wurde. In der nächsten Episode werden wir uns mit dem weiteren Verlauf des Nordirland-Konflikts beschäftigen. Dabei sprechen wir über die immer gewaltsameren Kampagnen der Terrorgruppen, gescheiterte Lösungsansätze, das Recht des Stärkeren und den Hungerstreik um Bobby Sands. Das Skript der heutigen Episode samt Quellen findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Doch damit verabschiede ich mich für heute und übergebe für das letzte Wort an die nordirische Bürgerrechtsbewegung. We shall